Heinefunk ziert den ganzen Menschen. Der Podcast des Heinrich-Heine-Gymnasiums in Oberhausen.
Du darfst, oder soll ich?
Das weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht, wer letztes Mal dran war.
Du darfst.
Trauen Sie sich nicht?
Doch, natürlich.
Gut, kein dann mache ich und sage hallo und herzlich willkommen zur Folge 50 des Heinefunks. Heute ist der 22. März 2020. Mein Name ist Julia.
Ich bin der Marco und 20. März 2020, sofort klingeln die Alarmglocken und wahrscheinlich hört man es auch an der Aufnahme. Wir sitzen nicht im Heinrich-Heine-Gymnasium, wir sitzen nicht in unserem SLZ, nicht am angestammten Platz, sondern wir sind mit einem bestimmten Tool, aber wir sind online miteinander verbunden. Hallo Julia.
Hallo.
Und der Grund dafür, das wissen natürlich alle, ich glaube, es gibt niemanden, der das jetzt nicht weiß, heißt natürlich, und dieses Wort haben wir in letzter Zeit vermieden, aber ich glaube, heute wird das häufigste Wort werden. Der Grund dafür heißt natürlich Corona. Und das heißt, wir machen eine Corona-Special-Folge heute.
Das ist richtig.
Und es ist nicht nur eine Corona-Folge, sondern wir haben wieder Jubiläum, Julia.
Und das habe ich mir tatsächlich anders vorgestellt.
Ja, und das war auch ganz anders geplant. Wir hatten nämlich, jetzt kann ich das Geheimnis ja lüften, wir hatten für Folge 50 Herrn Kortmann als Moderator eingeladen, beziehungsweise Herr Kortmann hat sich bereit erklärt, die Moderation zu machen und das ganze Team, also sprich das Heinefunk-Team, uns alle in Namen Theresa, dich natürlich, Caroline, die Megan, Beza, Simon, Tobias und Jonas, habe ich einen vergessen? Nein.
Es sind viele, aber ich glaube, es waren alle.
Es sind inzwischen wirklich viele, was sehr schön ist. Uns alle einzuladen und zu interviewen, wie es denn so ist, den Heinefunk zu machen. Aber besondere Zeiten, deshalb ist die Folge 50 zwar eine Jubiläumsfolge. Und ich freue mich auch besonders, die wieder mit dir gemeinsam zu machen. Kannst du dich an Folge 25 erinnern?
Kann ich sehr gut sogar. Das war in der Klasse im Vertretungsunterricht.
Ganz genau. Das war eine ganz, da waren wir noch ein kleines Team und wir haben uns gegenseitig interviewt zum ersten Mal. Und inzwischen ist so viel passiert. Aber gut, Folge 50 oder die Jubiläumsfolge mit Herrn Kortmann werden wir dann in besseren Zeiten vielleicht mal nachholen. Vielleicht zur Folge 100. Schauen wir mal.
Oi.
Ja. Wir haben natürlich, aber trotzdem, einen Gast heute. Und zwar einen Gast, der dir sehr bekannt ist.
Sehr sympathisch auch.
Ja, okay, da schließe ich mich an. Ich kenne sie ja auch. Aber wir haben sie heute nicht eingeladen in dieser Funktion als, und jetzt verraten wir es, als deine Mama, als deine Mutter, sondern sie ist Ärztin und in diesen Corona-Zeiten wollen wir tatsächlich ein Special mal zum Thema Coronavirus machen. Das heißt, da ist natürlich niemand besser als eine Ärztin. Und ich begrüße hiermit Frau Dr. Saklina Trukovcevic, ungefähr richtig. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind.
Ja, danke schön. Das ist sehr nett, dass Sie mich eingeladen haben. Ich freue mich und dann schauen wir mal, dass wir das Beste daraus machen heute.
Ganz genau.
Hi, Julia.
Und nicht nur heute, sondern natürlich insgesamt. Wir blicken einmal ganz kurz auf die letzte Folge zurück, beziehungsweise auf die letzten Folgen. Mhm. Und dann starten wir aber auch sofort. Und wir haben eine kleine Neuerung im Heinefunk. Jubiläum bietet sich an, dann auch eine Neuerung zu machen. Die Rückschau auf die letzte Folge, die mache ich dann vielleicht nochmal, weil, Julia, du warst die Einzige, die nicht dabei war.
Wir haben das stimmt. Ich habe einen guten Grund dafür.
Der Grund war ein technischer.
Ich habe es wirklich versucht. Wirklich. Ich saß eine halbe Stunde ganz verbissen an der Sache, aber es wollte einfach nicht funktionieren.
Okay, aber jetzt funktioniert ja alles, deshalb ist das schon mal viel besser. Folge 59 haben wir mit den Moderatorinnen, mit den Reporterinnen gemacht und haben mal geguckt, wie es denn so ist in Corona-Zeiten zu Hause. Das war an dem Montag, das war noch nicht lange her. Wir wollen so etwas mal wiederholen, weil es sieht ja so aus, als wären wir noch länger zu Hause und dürften nicht raus und nicht mit unseren Freunden treffen und nichts draußen unternehmen. Dann nochmal vielleicht ganz kurz, Folge 47 hatten wir über Schulstress mit dem Psychologen, ja, mit dem Herrn Alexander Thomas. Und das klingt schon irgendwie absurd, oder, Julia?
Zu diesen Zeiten klingt das wirklich absurd, ja?
Da hat man doch über Schulstress und wie man damit umgeht und wenn man zu viel zu tun hat und jetzt sind wir hier und alles ist heruntergefahren. So, die Neuerung und dann starten wir auch endlich mit unserem Interview. Wir werden den Rückblick, den wir normalerweise zu Beginn der Heinefunk-Folgen gemacht haben, auch ans Ende setzen. Das heißt, wir nennen das dann ein Blick in die Schule und diesen Blick in die Schule mit Rückblick und Ausblick werden wir ans Ende der Folgen setzen, sodass jemand, der nicht aus der Schule kommt, der nichts mit dem Heinrich-Heine-Gymnasium zu tun hat, unsere Folgen hören kann, wenn er denn möchte, und am Ende dann die Wahl hat, ob er sich diesen Teil dann über das Heinrich-Heine-Gymnasium noch anhört oder eben auch nicht. Das heißt, die Rückblick werden wir ans Ende verschieben und das werden wir ab sofort dann ab Folge 50 machen. So, so viel zu uns und jetzt vielen, vielen Dank, dass Sie Zeit haben, Frau Drogovic. So, jetzt habe ich es fast wieder richtig.
Herr Felitsche, das werden wir noch üben.
Ja, oh Gott, ich übe es schon jahrelang, Entschuldigung. Sie sind Ärztin und Sie arbeiten in Oberhausen in einer Praxis.
Ganz genau.
Und sind, bitte, sagen, erzählen Sie.
Nee, ich wollte Sie nicht unterbrechen.
Okay. Und Sie sind jetzt sozusagen als Ärztin inmitten einer solchen Pandemie, wir müssen vielleicht auch nochmal Pandemie erklären, hat sich eigentlich an Ihrem Arbeitsalltag irgendetwas geändert? Merken Sie das ganz konkret in der Praxis? Ich denke mal mit Sicherheit, aber vielleicht können Sie ja berichten.
Ja, also ich würde sagen, leider ja. Tatsächlich, ganzer Arbeitsablauf hat sich geändert in dem Sinne, dass wir jetzt also Vorsichtsmaßnahmen treffen müssten und die Patienten dürfen nicht wie gewohnt alle auf einmal in Praxis reinkommen. Und da machen wir jetzt erstmal die Tür zu und die Patienten müssen mit Abstand zueinander also erstmal auf der Straße stehen bleiben und warten, bis man sie dann reinholt, einzeln natürlich. Und dann wird das natürlich behandelt, gehen die Patienten ins Labor und weiter. Also das hat sich ziemlich geändert. Wir machen jetzt keine Gesundheitsvorsorgeuntersuchungen. Ich glaube, das machen auch alle andere Hausärzte, nicht nur in Oberhausen, wahrscheinlich komplett in ganz Deutschland. Also da muss man auf diese, jetzt sage ich mal, nicht so ganz dringende Untersuchungen verzichtet werden, um die Patienten einfach zu schützen. Und die Patienten, die natürlich also als Notfall angemeldet worden sind, die kommen ja sofort rein, das ist klar, also das ist ja gar keine Frage, aber alle anderen müssen dann vertröstet werden, also dass sie dann sich zu späterem Zeitpunkt mal melden. Was auch ganz gut jetzt ist natürlich, also uns ist ein bisschen auch entgegengekommen worden mit der Entscheidung, dass die Patienten, die so leichte Erkältungssymptomatik zeigen, dass sie dann auch zu Hause bleiben können, ohne einen Arztkontakt zu haben, um eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zu bekommen. Mhm. Also dann dürfen wir dann also 7 Tage lang also diese Patienten dann auch, ohne die gesehen zu haben, nach einer telefonischen Beratung dann auch krank schreiben. Mhm. Das ist ja etwas, was im Moment auch so in den Praxen abläuft.
Mhm, genau, ne? Also das hat sich für Sie geändert. Natürlich klar, um die Ärzte selbst oder die Praxen natürlich und die Praxismitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen, aber auch natürlich, um Sie so ein kleines bisschen zu entlasten.
Ganz genau. Und die Patienten natürlich auch.
Ja, natürlich. Ne?
Genau, klar. Genau. Weil da kommen ja viele Diabetiker, chronisch kranke Patienten und die müssen nicht unbedingt da sein, jetzt, ne, wo diese, also in eine Praxis ein Rezept abzuholen. Also das kann man dann auch anders regeln. Das machen wir zum Beispiel jetzt, die geben einfach also in unsere Briefkasten, also Briefumschläge mit Adresse und dann werden die Rezepte reingepackt und dann nach Hause geschickt oder direkt in die Apotheke gefaxt, also oder per Post geschickt, natürlich, solange die Post noch funktioniert.
Ja.
Was ich auch hoffe, dass es so bleibt.
Ja, das ist so. In diesen Tagen kann man, glaube ich, überhaupt nichts mehr ausschließen.
Genau.
Ja. Haben Sie denn auch konkret direkt mit Patienten zu tun, die einen Corona-Verdacht haben, also die dann zu Ihnen kommen und sagen, ich glaube, mich hat es erwischt?
Ja, in der Tat. Es gibt ja viele Patienten, die denken, oh, ich muss ja dann sofort jetzt getestet werden, weil also ich habe so ein bisschen Husten und Fieber und natürlich, wir handeln also streng nach Kriterien vom RKI, vom Robert-Koch-Institut, der besagt, dass Patienten, die also keine respiratorische Symptomatik aufweisen, also kein Husten, kein Fieber, keine Erkältungszeichen, aber auch nicht in Kontakt gewesen sind, zum Beispiel mit Patienten, wo schon ein Test positiv ausgefallen war, oder auch nicht mit Patienten, die in Risikogebieten gewesen sind, die dürfen, sollen nicht getestet werden. Ja? Patienten, die aber diese Symptomatik aufweisen und waren dann in Kontakt mit Patienten, die positiv sind oder auch selbst in Risikogebieten gewesen sind, die werden natürlich dann also per Überweisung, also zur Testung geschickt. Und das ist hier in Oberhausen ziemlich gut organisiert. Anfangs war ja so, dass Teams vom Deutschen Roten Kreuz dann unterwegs waren, von 15 bis 18 Uhr, haben die dann diese Verdachtspatienten besucht und dann Abstriche gemacht. Und jetzt gibt es auch also vormittags, also von, glaube ich, 9 Uhr bis 11.30 Uhr wird an Stadion Niederrhein auch mit Überweisung von Hausärzten oder Notdiensten dann auch also Verdachtsfälle getestet. Ja. Aber es gibt ja viele natürlich, die kommen und sagen, ich vermute das, da muss man erstmal alles erfragen, genaue Anamnese erheben und dann die Patienten dann auch ein bisschen Angst wegnehmen und vertrösten.
Ja, da komme ich jeden Tag vorbei am Stadion Niederrhein, wenn ich eine Laufrunde mache, manchmal hat man da wirklich lange Schlangen. Also das heißt, wenn jemand sich bei Ihnen meldet, dann stellen Sie ihm oder ihr natürlich eine Überweisung aus mit der Bitte, sich dort testen zu lassen. Ist das so richtig?
Ganz genau, aber wie gesagt, nur wenn die dann diese Kriterien vom Robert-Koch-Institut erfüllen. Ne?
Also,
genau. Also Kontakt mit Patienten, also die schon positiv getestet worden sind, oder wenn sie selbst irgendwie in diesen Risikogebieten gewesen sind. Jetzt neuerdings auch in Deutschland ist das Risikogebiet auch Heinsberg.
Ja, okay. Ne?
Also nicht nur jetzt Italien oder Österreich oder China.
Okay, genau, gut, das macht man, um so ein bisschen sortieren zu können und nicht jeder, der jetzt die Angst und Sorge hat, aber tatsächlich ja keine Gefahr hatte, und sodass diese Tests dann nicht überfordert werden, nehme ich mal an. Okay.
Ganz genau, genau. Man muss ja auch denken und unsere Ressourcen ein bisschen also sparen. Also so viele Tests wird es wahrscheinlich auch nicht geben, wenn wir jetzt alle getestet werden müssen. Ne? Also deswegen muss man dann schon, also ich finde, das ist ja ganz gute Taktik, was da jetzt, also oder Strategie vom RKI.
Okay, aber jetzt sind jetzt sind wir schon mittendrin im Thema, was natürlich nicht ausbleibt. Ich würde aber gerne nochmal einen kleinen Schritt zusammen zurückgehen, beziehungsweise Julia wird das gerne machen. Obwohl du das ja alles weißt.
Ich überlege gerade. Das ist aber so komisch, dass ich weiß gar nicht, wie ich dich ansprechen soll mit Mama oder so. Ist Ihnen auch übrigens aufgefallen, Herr Filetscher? Ich glaube, das ist der erste Gast, den Sie siezen. Und
ja, nicht ganz, aber ja, natürlich eine der ganz, ganz wenigen. Wir hatten schon mit den Liegmanns hatten wir schon Papa und Sohn, ja, irgendwie, aber die. Dass jetzt auch die Verwandten der Moderatorin im Heinefunk sind, das ist tatsächlich auch neu. Ja, okay.
Total wild. Okay, auf jeden Fall. Mama, kannst du dich noch mal ganz kurz vorstellen und vielleicht was zu deinem Beruf und zu deinem Werdegang erzählen?
Ich wollte gerne noch dazu fügen, also ja. Und dann noch in eine Jubiläum.
Ja, natürlich.
Ne? Also Mutter-Tochter, genau. Mich kurz vorstellen. Also ich glaube, der Herr Filetscher hat mich schon kurz vorgestellt. Also ich heiße Jacqueline Trgovcevic, komme aus Sarajevo, bin schon seit fast 30 Jahren hier in Deutschland glücklich und arbeite als Hausärztin und Fachärztin für Allgemeinmedizin in Oberhausen, in Osterfeld, in der Praxis am Volksgarten. Ja.
Okay, so reicht uns. Ganz kurz. Dankeschön. Versuchen wir unser Thema nochmal so ganz kurz, auch natürlich für Schülerinnen und Schüler, also sprich für Kinder und Jugendliche, vielleicht nochmal so ganz aufzubereiten. Natürlich hört man überall und es gibt ganz viel, was natürlich berichtet wird im Augenblick über das Virus oder über Corona, aber vielleicht trotzdem nochmal von vorne. Also Coronaviren gibt es ja eigentlich schon ganz lange und es gibt auch immer wieder neue Viren. Trotzdem ist dieses jetzt hier besonders gefährlich beziehungsweise ganz neu. Was ist jetzt daran so dramatisch oder was macht dieses Virus denn jetzt eigentlich anders als andere und vorherige Viren?
Ja, weil diese Virus eigentlich man gar nicht so kennt, ne? Also Coronaviren sind ja häufig auch so Zoonosen. Also das heißt, die haben als Wirt ein Tier. Also wenn wir jetzt ein bisschen zurück denken zum Beispiel an SARS, also diese schwerste akute respiratorische Syndrom, was 2002 auch ziemlich viele, also auch Pandemie ausgelöst hat. Also das war auch so eine Übertragung von einem Tier, weil in China hat es dann damals auch angefangen mit SARS. Und das sind ja von Raubtieren irgendwie Innereien verkauft worden, gegessen worden. Und dann ist dann dieses Virus beim neuen Wirt, wie zum Beispiel im Mensch drin, hat sich dann also verändert, also sozusagen mutiert. Das war letzte Mal, glaube ich, 2004. Und danach kam noch diese MERS. Middle East Syndrom, also respiratorisches Syndrom, wo damals in Saudi-Arabien und Nahe Osten dann auch ausgebrochen war. Bei Dromedar wurde das dann als Wirt, also in Dromedar hat man das festgestellt als Übertragungsvektor und dann ist das auch auf Mensch übergangen. Und jetzt natürlich diese neue Corona, Covid-19. Man kennt das nicht natürlich. Ist auch ganz neu. Also vermutet man natürlich, dass es jetzt auf den Markt in Wuhan auch von einem Fledermaus also übertragen worden ist auf den Menschen. Und dann hat sie so rasant weiter verbreitet mit schrecklichen Folgen, wo jetzt alle Länder, alle Kontinenten, also Pandemie erfasst worden sind. Also, und natürlich schwierig, weil es gibt keine Immunität. Ja, das kennen wir nicht, wie zum Beispiel bei Influenza, wo man also mit Jahren eine gewisse Immunität entwickelt hat, wo auch Impfstoff existiert und dann werden immer neue Stämme festgestellt und dann werden die Menschen natürlich geimpft und geschützt. Und das ist ja dann schon
Ja,
dabei, genau.
ich versuche noch mal einige Begriffe zu klären, die Ihnen als Ärztin natürlich vollkommen leicht von den Lippen kommen, wir aber vielleicht dann nochmal im Zusammenhang erklären müssen. Also SARS, also sprich das Wort SARS, ist eigentlich ein Akronym, also ein zusammengesetztes Wort für schweres, akutes respiratorisches Syndrom. Richtig? Das
Genau. Ja,
bedeutet
natürlich.
was? Also, was ist ein schweres, akutes respiratorisches Syndrom? Das ist ein
Also
bestimmtes
das ist ja so
Krankheitsbild,
eine,
ja? Wie sieht das aus?
genau. Also das ist ja ein Name, was eigentlich beschreibt den Verlauf einer Krankheit, die mit hohem Fieber, Kopf, Hals und Muskelschmerzen, Schüttelfrost und Schwindelgefühl also beginnt. Ja. Und also als Gipfel kann natürlich so eine Lungenentzündung entstehen mit akuter Atemnot und starkem Husten. Und das Problem ist dabei, dass das Virus auch fliegt mit ausgenießten oder gehusteten Tröpfchen durch die Luft und überlebt bis zu 24 Stunden ohne Wirt. Ja? Und das ist ja dann auch gefährlicher dabei. Also ich habe schon vorher gesagt, dass SARS eine klassische Zoonose ist. Ja, also das ist ja von einem tierischen auf einen menschlichen Wirt übergesprungen.
Gut, das muss
Genau.
man auch noch mal eben erklären. Also, was heißt, diese Viren entstehen sozusagen oder mutieren in einem Tier, deshalb Zoo, also wie Zoologie zum Beispiel. Ja,
Genau,
genau. Okay. Ich bin ja Biologielehrer, das ist mir dann auch geläufig. Ja, okay.
Oh, das ist ja
Ja.
super.
Und springen dann irgendwie per Zufall sozusagen, durch einen schweren und unglücklichen Zufall natürlich auf den Mensch über.
Genau,
Und diese Viren sind dann so gefährlich, weil der Mensch sie nicht kennt. Und nicht kennt heißt, er hat keine Immunantwort
Immunität,
darauf.
ganz
Das heißt
genau,
also,
genau.
wir normalerweise bildet der Mensch, und jetzt kann ich Julia mal wieder ein bisschen klugscheißen, eine
Nur zu.
Immunantwort, zum Beispiel in Form von Antikörpern, natürlich noch anders, aber in Form von Antikörpern, die dann eben diese Eindringlinge, diese Viren zum Beispiel, angreifen und dagegen dann etwas tun in den Körper. Und das passiert nicht und kann nicht passieren, weil dieses Virus eben ganz neu ist. Also SARS sind sozusagen die Symptome. COV, also Coronavirus 19, heißt dieses Virus, weil es im letzten Jahr zum ersten Mal aufgetreten ist und gefunden wurde. Gut, was ist
Genau.
dann Covid-19?
Covid-19 ist ja dann also die Erkrankung. Coronavirus Disease 19 und so nennt man dann jetzt die Erkrankung sozusagen. Also nicht also SARS-Covid-19. Also so einfach.
Hey, gibt's jetzt einen Unterschied zwischen Krankheit und Erkrankung dann?
Krankheit und Erkrankung? Das ist eine gute Frage.
Nein, ich meine, weil du gesagt hast,
so genau, ne? Die Erkrankung. Also,
oder Krankheit. Also, Krankheit, ja.
Ach so, nein, also Krankheit. Das Gleiche. Genau. Ja, okay, nee. Genau. Okay.
Ich dachte, das ist eine Fangfrage.
Also Covid ist die Abkürzung für Coronavirus Disease und das Disease. D steht dann eben für Disease, sprich Englisch Krankheit. Das heißt also, diese ausgebrochene Krankheit ist dann halt Covid und das Virus heißt halt SARS-CoV-19. Das ist dann sozusagen das Virus. Kann man sich so ähnlich erklären wie HIV und AIDS. Ne? Also HIV ist das Virus, AIDS und Immunodeficiency Syndrome ist dann die ausgebrochene Krankheit. Okay, gut. So, dann haben wir schon mal so ein paar Dinge geklärt zu dem Virus.
Gut. Wer den Biologieunterricht vermisst hat in der letzten Woche, der hat
ich
jetzt alles nachgeholt.
Ich freue mich auf den Biologieunterricht, weil man dann so ein schönes Beispiel hat und niemand wird mehr einschlafen, wenn wir über Immunsystem sprechen, weil das jeden dann mal so richtig betroffen hat sozusagen. Also ich freue mich drauf auf die nächsten Biologiestunden.
Ach, ja.
So, du darfst nochmal weitermachen.
Was genau, wir haben es schon eigentlich anklingen lassen, aber was ist so gefährlich an Covid-19?
Ja, das habe ich gerade gesagt, weil man das gar nicht kennt. Ne? Das ist ja ganz neu, hat sich so rasant weiter verbreitet. Und das Problem ist ja natürlich, dass eventuell auch noch weitere Mutationen entstehen können, die noch gefährlicher werden können. Da könnte man dann vielleicht dann auch so als Biologiestunde nochmal Infektiosität und Virulenz dann auch ansprechen.
Ja, immer los, natürlich.
Ja, aber ja, weil die Infektiosität ist ja eigentlich die Fähigkeit eines Virus, sich auszubreiten und um weitere Menschen anzustecken. Und das ist ja jetzt im Moment diese Covid-19 also, oder Coronavirus im Moment ziemlich gut in der Lage zu machen. Ja, und Virulenz ist ja seine Fähigkeit, natürlich die Menschen krank zu machen. Was macht denn noch gefährlich?
Es ist,
also, schwierig zu sagen, ne? Weil diese Infektion einzudämmen, also da müssen alle mitmachen, also ganze Gesellschaft, also müssen wir alle wachsam bleiben und hygiene Maßnahmen.
Also was, glaube ich, ein bisschen heimtückisch daran ist, dass man schon infiziert sein kann, also Träger dieses Virus. Man hat sozusagen aufgenommen, dieses Virus. Die Krankheit selbst ist aber noch nicht ausgebrochen. Also man hat noch keine Symptome. Man fühlt sich noch nicht schlapp oder man hat noch nicht hier SARS sozusagen. Aber man ist dann virulent. Das heißt also, man kann in dieser Zeit dann trotzdem noch andere einstecken.
Genau.
Ich glaube, das ist natürlich so heimtückisch. Mhm. Und so gefährlich ist natürlich auch, klar, das ist erstmal hoch ansteckend, dieses Virus, aber es ist natürlich vor allen Dingen auch tödlich. Die Todesrate ist ja relativ hoch, verglichen auch mit anderen Viren natürlich. Also das heißt, das ist nicht nur einfach irgendwie eine Erkältung, die man mal durchleidet, sondern man kann auch tatsächlich daran sterben, insbesondere natürlich die besonders zu diesen Risikogruppen gehören,
genau,
oder?
Genau, und das sind ja natürlich also viele Patienten zum Beispiel, also ältere Personen ab 50 Jahren, sagt man ja schon, aber auch unabhängig vom Alter sind die Patienten, die also Vorerkrankungen haben, also Herzinfarkt, also koronare Herzerkrankung, Vorerkrankung der Lunge zum Beispiel, chronische Bronchitis, Asthma, vor allem Patienten, die Raucher sind, dann Patienten, die chronische Lebererkrankungen haben, Diabetiker, krebserkrankte Patienten, Patienten, die also Medikamente einnehmen, die also immunschwächend wirken, zum Beispiel Cortison oder HIV-Patienten. Das sind die Patienten, die also im Moment sehr, sehr gefährdet sind.
Genau, also und deshalb ist das dann natürlich auch einfach so gefährlich, ist klar. Als Biologielehrer würde ich sagen, die gute Nachricht ist, es ist ein behülltes Virus. Und die schlechte Nachricht, es ist ein RNA-Virus. Also das heißt, man kann es relativ gut bekämpfen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist die Mutationsrate relativ hoch. Das heißt, es kann sich auch noch verändern.
Genau, genau.
Okay, da kommen wir gleich nochmal zu. Jetzt haben wir eben schon ein Wort benutzt, nämlich Pandemie. Mhm. Vielleicht wollen Sie nochmal kurz erklären, warum das denn eine Pandemie ist und warum die so dramatisch ist.
Mhm. Also Pandemie bedeutet natürlich, wenn also ganze Volk betroffen ist, also ist ja griechische, altgriechisch, stammt aus altgriechischen, Pan, alle und Demos ist Volk. Und dann ist das jetzt nicht nur auf ein Land begrenzt oder auf eine Region, das wäre dann nur eine Epidemie, aber das hat sich weiter ausgebreitet auf mehrere Länder und vor allem auf fast alle Kontinente. Und deswegen dann dieser Begriff Pandemie. Und deswegen ist das gefährlich, weil das sich so schnell verbreitet. Also.
Ja, und wir sozusagen ja jetzt irgendwie weltweit davon betroffen sind, niemand kann dem entkommen. Hätten wir das Virus eindämmen können, also hätten wir, wenn wir viel früher reagiert hätten, hätten wir eine Chance gehabt, dass sozusagen es nicht zu einer Pandemie gekommen wäre. Ich weiß, im Nachhinein ist man immer klüger irgendwie, aber wäre das sozusagen so theoretisch möglich gewesen?
Wahrscheinlich, ich vermute ja, aber in Anfängen hat man das wahrscheinlich nicht so als globale Gefährdung angesehen. Man hatte gesagt, okay, das ist jetzt in China verblieben und wo es hier angefangen hat, in München mit ersten zwei, drei positiven Fällen, also das hat sich dann wirklich auch sehr rasant verbreitet. Und hätte man damals vielleicht so eine Sperre eingesetzt, hätte man das vielleicht schon da also ein bisschen in den Griff bekommen können, aber konnte das also eigentlich ahnen. Also das sieht man ja an dem Beispiel in Italien, also wo wirklich ganz, ganz schreckliche Bilder zu sehen sind. Und ich habe die Tage auch noch gelesen, also die haben versucht jetzt also zu eruieren, wieso ist er so explodiert in Italien. Und die vermuten also angeblich diese Fußballspiel, Valencia oder ich weiß jetzt nicht, ich kenne mich nicht so gut mit Fußballteams aus. Also dass da schon...
Okay,
also,
da müssen wir meinen Vater fragen.
Ah, okay, genau. Dass da vielleicht schon also mehrere erkrankt waren und dann hat sich das weiter verbreitet und dann ist weiter nach Spanien gegangen. Ja.
Ich habe einen relativ guten Kontakt in Italien und die Situation ist absolut dramatisch. Also das kann man überhaupt nicht beschreiben. Also wünsche ich uns hier auf keinen Fall. Und die haben also mein volles Mitgefühl.
Meins auch.
Also, alle, die da jetzt betroffen sind. Ne? Jetzt muss man natürlich sagen, wahrscheinlich, hoffentlich ist unser Gesundheitssystem ein kleines bisschen besser, ein kleines bisschen stabiler, ein kleines bisschen robuster. Und auch besser als in Italien, aber nichtsdestotrotz, das sind unfassbare Zustände.
Ja, natürlich, ja.
Okay.
Ich hoffe auch, also ich traue schon, also das deutsche Gesundheitssystem ist ja ziemlich gut, also ich höre auch so von anderen Ländern, also die fragen immer alle, guck mal, also in Italien, wenn man das vergleicht mit Deutschland, also gleichzeitig genauso viele infizierte Fälle, aber Deutschland also hat geschafft, irgendwie diese starke Infizierungsrate irgendwie ein bisschen zu bremsen. Geht nicht so rasant wie in Italien, woran das liegt. Ne? Also fragen Sie sich alle, aber ich denke, wir sind schon ganz gut organisiert.
Wir haben ja vorhin über die Gefahr geredet, die von Corona ausgeht. Wie sieht es denn eigentlich mit einer möglichen Behandlung aus? Gibt es da schon irgendwas, was man vielleicht anwenden
man
könnte?
Man hat ja schon versucht, in China auch, also Medikamente, die man zum Beispiel bei Ebola benutzt, also Remdesivir, das sind ja Antivirustatika, also Mittel, die gegen Viren wirken. Oder bei HIV-Patienten gibt man zum Beispiel Lopinavir. Also das sind die Medikamente, die man da eingesetzt hat, also mit manchen guten Erfolgen, manche haben nicht gut angesprochen. Und jetzt gibt es auch natürlich auch eine Studie, die auch in den International Journal of Antimicrobial Agents veröffentlicht war vor ein paar Tagen, dass also eine Kombination von Hydroxychloroquin und das ist ja ein Malaria-Mittel, Und wenn das gegeben wird, dass dann die auch die Krankheitsverläufe also verbessern werden können, also kann man schlecht sagen, aber dass sie dann also gedämmt werden können, also dass die Patienten dann gut drauf reagieren. Und die neuesten Meldungen auch aus USA kommen und sagen, also die haben das schon zugelassen offiziell, also diese Mittel plus noch ein Antibiotikum, Azithromycin, als Superinfektion dann also auch zu verstärken. Also diese Malariamittel, ne? Also dann zusammen in Kombination Malariamittel, diese Hydroxychloroquin, also ist ja ein Chinin, plus Azithromycin, also das ist ja etwas, was so erfolgsversprechend klingt.
Also Sie sind durchaus optimistisch, dass es möglich ist, diese Krankheit dann zu bekämpfen, beziehungsweise dieses Virus dann auch tatsächlich zu bekämpfen und diese Krankheit zu behandeln?
Also ich bin von Natur aus eine Optimistin, glaube ich.
Ja, ich auch.
Ja, okay. Und deswegen hoffe ich, dass wir das alles in den Griff kriegen werden. Also ich hoffe auch, dass heute soll auch beraten werden, glaube ich, unsere Kanzlerin mit anderen Bundesländerchefs, also ob dann die Ausgangssperre eingerichtet werden soll. Und ich würde das tatsächlich befürworten.
Ja, okay.
Ja, ich würde sagen, also vielleicht doch so 14 Tage, also solange man vermutet, dass eine Inkubation dauert, sollten die jetzt alle zu Hause bleiben und möglichst weniger Kontakte miteinander haben. Was macht man jetzt eigentlich schon zur Zeit, glaube ich auch. Also sind alle jetzt unter sich geblieben, hoffe ich.
Ja, okay. Im Prinzip, das wäre auch unsere nächste Frage gewesen, ob Sie optimistisch sind, was diese derzeitigen Maßnahmen angeht, mal abgesehen davon, von der Tatsache, dass Ihre Tochter den ganzen Tag zu Hause ist, das natürlich jetzt für Sie nicht so schlimm ist wie vielleicht für andere, da Sie ja ganz normal weiterarbeiten gehen. Aber es gibt ja ganz viele Familien, die ja tatsächlich komplett zu Hause sind.
Genau.
Julia, das ging gegen dich.
Gegen mich? Ich hab probiert, ein Kompliment daraus zu hören, aber es ist mir tatsächlich nicht gelungen. Und ich sitze hier und grübel.
Nein, das ist natürlich nur positiv. Ja.
Ja, okay. Ich habe mir das
schon. Ich habe das auch positiv erfasst.
Also sind Sie optimistisch? Also haben wir richtig gehandelt? Machen wir jetzt das Richtige? Schulen zu, das öffentliche Leben runterfahren, die Menschen versuchen zu Hause zu lassen, so wenig Sozialkontakte wie möglich, alle Veranstaltungen abgesagt, überall, wo mehr als 3, 4, 5 Menschen sind und vielleicht sogar noch die Verschärfung dann einer Ausgangssperre, sodass man wirklich nur mit gutem Grund raus kann.
Genau.
Sind Sie optimistisch?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Okay. Genau. Es geht immer um eines, nämlich diese Infektionskette zu unterbrechen und die Geschwindigkeit des Ausbruchs eigentlich zu verlangsamen, oder? Das ist der eigentliche Zweck.
Ja, natürlich, natürlich. Also und das hoffe ich ja, dass es uns gelingen wird. Aber natürlich müssen so die Politiker dann heute dann auch diese Entscheidung treffen. Ich glaube, in Bayern ist das ja also durch. Die machen das schon. Ja. Also dass man nur zum Apotheke oder Lebensmittel, ich weiß nicht, wie das dann also reguliert wird, aber man muss sich natürlich dann auch mit Lebensmitteln besorgen können. Ja, dann muss man mal schauen.
Also es geht eigentlich immer nur um die Verlangsamung, so richtig schützen oder vor dieser Pandemie tatsächlich schützen können wir uns nicht. Das heißt also, man rechnet fest damit, dass in einem bestimmten Zeitraum 60-70% der Menschheit mit SARS-CoV-19, mit Covid-19 infiziert sein werden.
Ja, aber schützen können wir uns schon. Ne? Also wir kennen diese ganze regelmäßig Hände waschen und 20 Sekunden am Boy genießen oder husten. Also ich denke, das ist ja schon allen Medien und alle Munde schon. Ne? Genau.
Ja,
genau.
Klar. Das wollten wir gleich nochmal im Zusammenhang sozusagen so als Checkliste machen.
Ah, okay.
Machen. Nein, alles gut. Machen wir auch noch. Ich wollte es nur noch mal sozusagen irgendwie deutlich machen. Also es geht gar nicht darum, sich nicht zu infizieren, also dass sich niemand mehr infizieren kann. Das schaffen wir wahrscheinlich gar nicht. Es geht nur darum, jetzt diesen Verlauf zu verlangsamen, um unser Gesundheitssystem nicht zu überfordern. Und dann geht es vor allen Dingen um die schlimmen und dramatischen Fälle.
Ganz genau.
Oder?
Ganz genau.
Die Intens-
Weil in ganz schlimmen Fällen ist ja natürlich so, dass die dann Patienten dann diese Lungenentzündung entwickeln können und dann können die nicht mehr atmen, starke Husten, Schmerzen in der Brust und Patienten sind nicht mehr in der Lage, genau gut Sauerstoff zu bekommen und müssen dann natürlich an Beatmungsgeräte angeschlossen werden. Und dann, das ist ja dann eigentlich das Problem, weil man hat ja nicht genügend Respiratoren, ja, also diese Beatmungsgeräte. Und ich weiß nicht, also da war jetzt auch ziemlich viel in der Rede, auch in England, wie die da vorgegangen sind. Die haben ja erstmal gesagt, ne, Herr Johnson, also wir lassen alle infizieren, da haben wir so eine Herdenimmunität. Und ich glaube, da haben die jetzt erkannt, dass das falsch war. Und versuchen jetzt dann auch, also ein bisschen also alles zu ansperren und das, was wir auch gerade hier suchen, also in den Griff zu bekommen. Ja, also
ja, ich denke, schon wichtig. Ja, einige Länder waren da schneller und auch ein bisschen konsequenter vielleicht als andere.
Genau.
Ja, okay, also es geht sozusagen um diese schlimmen Fälle. Das heißt, also wenn ich mich jetzt nicht anstecke, dann bedeutet es auch, ich stecke auch meine Mutter und meinen Vater nicht an.
Genau.
Oder für die Schülerinnen und Schüler ihren Opa oder ihre Oma nicht an, die vielleicht ein viel höheres Risiko hätten als sie selbst,
ganz
oder?
Genau. Genau, deswegen rät man dann auch, dass also jüngere Populationen also nicht zu Oma und Opa gehen. Ne? Also die sollen die also jetzt nicht mehr bitte besuchen. Und einfach, man weiß ja nicht, ob die Jugendlichen schon angesteckt sind, aber zeigen keine Symptome. Ja? Also deswegen lieber Oma und Opa zu Hause allein sitzen lassen für ein paar Tage.
Ja, was schwer genug ist,
genau,
ne?
Genau.
Natürlich, ja klar, natürlich für beide Seiten, aber in dem Fall vielleicht notwendig. Also ich wollte es nochmal so auch nochmal ganz deutlich machen. Liebe Schülerinnen, Schüler, liebe Jugendlichen, die ihr das hört, selbst wenn die Gefahr für euch gering sein sollte, was wahrscheinlich so ist, weil der Krankheitsverlauf bei Jüngeren eher harmloser ist, geht es nicht nur um euch, sondern geht auch um alle anderen, die dann natürlich ein viel höheres Risiko haben. Ne? Okay, deshalb auch diese drastischen Maßnahmen im Augenblick, aber Sie sagen ja auch, die sind sinnvoll.
Natürlich.
Julia?
Bist du noch da, Julia? Ja, ich wollte sagen, ich glaube, deshalb ist es ganz wichtig, ja, bin ich. Dass, ich glaube, viele Menschen sehen das dann irgendwie nicht so als wichtig an, sich irgendwie an Quarantäne zu halten. Also, dass man das so leichtfertig einfach hinnimmt. Und ich glaube, das ist jetzt nochmal klar geworden, dass es nicht nur darum geht, dass man selbst irgendwie nicht angesteckt wird, sondern dass man auch einfach auf die anderen achten
also,
sollte.
Also, wenn man sich selbst schützt, schützt man auch andere. Ne? Also, das ist jetzt gefragt. Also, Solidarität. Ja, wenn ich an mich denke, denke ich auch an dich. Und deswegen halt mal einen Abstand von mindestens 1,5 Meter, besser noch 2 Meter. Ne? Und
genau.
Keine Hände schütteln und so.
Wir haben natürlich in diesem Podcast, in diesem speziellen Podcast, den wir jetzt online führen, genau das Problem, was jetzt gerade aufgetreten ist. Julia, normalerweise sitzen wir uns gegenüber und geben dann immer so kleine Handzeichen, die wir schon auch ganz gut kennen. Und dann weiß der andere.
Aber allein die Mimik. Ich kann ja sehen, wenn sie Luft holen, wenn sie was sagen wollen, dann sage ich nichts in dem Moment.
Ja, das und umgekehrt. Jetzt. Und man muss jetzt auch sagen, ihr beide sitzt nicht im gleichen Raum, sondern getrennt voneinander, damit die Aufnahme ein bisschen besser ist. Das heißt, also auch ihr könnt jetzt nicht mal eben so nonverbal kommunizieren, ne? Okay.
Ich sitze im Schlafzimmer.
Ah, okay. An der Stelle sagen wir gerne keine Details. Ja, weiter.
Gut, dann mache ich jetzt einfach weiter, bevor das hier jetzt irgendwie. Naja, auf jeden Fall hast du irgendwie vielleicht einen Tipp, wie man sich sachlich informieren könnte? Also, wo man
also wenn man die genaue Information haben möchte, also fachliche Informationen, dann würde ich immer an die Seite von dem Robert-Koch-Institut gehen. Dann werden auch die aktuellen Zahlen also vermittelt, aber auch alles, was wichtig ist, was man Neues erfahren hat über Corona-Infektionen und was hat sich geändert. Oder auch an die WHO-Seiten. Da gibt es auch immer interessante Sachen. Ne, was sich in der Welt jetzt zurzeit tut. Genau.
Ich kann noch eine Seite ergänzen. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, bzga.de, die hat auch immer ganz aktuelle Informationen. Aber natürlich das Robert-Koch-Institut in Berlin, die Stelle, die sich genau darum kümmert. Die Adresse lautet rki.de. Es gibt einen Heinefunk-Tipp auf Instagram, die wir ja jeden Tag machen für die Daheimgebliebenen. Und wir haben es genannt, richtig klug informieren. rki.de, Robert-Koch-Institut. Und auch nochmal vielleicht der Hinweis, es ist der Podcast der Ansprachen, ja. Nicht auf Instagram informieren, nicht die WhatsApp-Kettenbriefe glauben, nicht die TikTok-Meldungen, sondern versuchen ganz sachlich und dort sich zu informieren und schlau zu machen. Ich glaube, das ist noch ein ganz guter Tipp. Wunderbar, wir sind schon ziemlich weit. Ich hätte noch eine letzte Frage und dann darfst du, Julia, deine Mama schon mal langsam auf die Psychofragen vorbereiten.
Hilfe.
Wie lange? Ah, ich hoffe, das hast du schon getan. Ja, alles
gut. Ich habe ja eine oder andere Folge schon mal gehört.
Ja, das ist gut. Das ist gut, dann wird das ja leichter sein. Die letzte Frage vielleicht zu Corona lautet, was glauben Sie, wie lange wird sich diese Krise noch hinziehen? Jetzt keimt natürlich Hoffnung auf bei vielen Schülerinnen und Schülern. Auf der anderen Seite ist es ein ganz großes Problem für die jetzt, die in der Jahrgangsstufe 12 sind, sprich die ganz kurz vor ihrem Abitur stehen, die noch nicht genau wissen, wie es weitergeht. Was glauben Sie, wie lange haben wir noch damit zu tun, bis wir, naja, so etwas wie ein bisschen Normalität wieder haben?
Ja, das ist ja eine ganz, ganz schwierige Frage. Vielleicht, also ich glaube, die Experten sind sich da auch nicht so ganz einig. Manche sagen bis Mai, ne? Manche sind ja ziemlich pessimistisch und sehen schon die ganze Situation noch im Sommer. Also da kann ich auch schlecht was dazu sagen. Also ich hoffe, dass es vielleicht bis Ende April ein Ende zu sehen sein wird. Also
Ja, okay.
Und habe ich auch die Tage auch, also die ganze Zeit auch an Abiturienten gedacht. Also eine sehr undankbare Situation für die. Naja.
Okay. Also eher eine Frage von Wochen als noch eine Frage von Monaten.
Ja, würde ich sagen. Oder okay. Ich hoffe es.
Ja, hoffen tun wir alle. Das ist ja schon natürlich auch eine ganz, ganz schwierige, ganz, ganz schwierige Situation. Logisch, ja, für alle.
Was meinen Sie, Herr Filetta?
Ja, wenn ich jetzt den Tipp hier abgebe, öffentlich, also ich rechne eigentlich nicht damit, dass wir direkt nach den Osterferien wieder die Schule öffnen werden. Ich denke schon, dass das noch ein bisschen länger dauern wird. Mhm. Aber natürlich, wie Sie sagen, vollkommen und sehr schwierig zu sagen. Mhm. Es hängt wahrscheinlich einfach an den Fallzahlen an und an den Fortschritten, die man mit Medikamenten macht. Das ist ganz schwer vorherzusagen. Schauen wir mal und hoffen das Beste. Ich weiß es natürlich, klar, wie alle anderen, natürlich wissen wir es nicht. Mhm. Rechnen tue ich jetzt eigentlich nicht ganz schnell damit. Also auch eher noch ein paar Wochen als zwei Wochen.
Mhm. Ja, klar.
Okay. Dann war das der Frageblock zu Corona, Covid-19. Ich hoffe, wir haben alle Fragen nochmal im Zusammenhang und ausführlich und vielleicht auch verständlich erläutert. Vielen Dank schon mal dafür.
Ja, gerne.
Beginnen wir mit unserem Blog. Jeder Gast darf natürlich Fragen beantworten, die wir Psychofragen nennen. Möchtest du anfangen, Julia, deine Mama? Aber du kennst ja schon alle
Antworten. Sehr gerne. Das ist
langweilig.
Ich würde sagen, mal gucken, okay, ob sie mich heute überhaupt
nicht schreiben, was eingefallen ist. Ich muss jetzt wieder gehen.
Stimmt.
Mutti. Wenn, jetzt hätte ich dich fast gesiezt, weil hier alles in Sie-Form steht. Wenn du an deine eigene Schulzeit zurückdenkst, welche Begriffe fallen dir dann ein, um diese Zeit zu beschreiben? Das war deine Schulzeit.
Ja, ich bin ja eigentlich gerne in die Schule gegangen. Ich hatte ganz gute Freunde und wir haben auch Spaß gehabt, nicht nur beim Lernen, sondern auch so nach der Schule haben wir viel zusammen unternommen. Also ich glaube, mehr als die Jugend heute, da hat man keine Handys gehabt und kein WhatsApp und Viber, also da hat man sich schon irgendwie miteinander getroffen und viel, sage ich mal, auch manchmal Blödsinn gemacht. Also die Zeit fand ich ja ganz gut und ich war jemand, der wahrscheinlich, ich will mich nicht als Streberin nennen oder bezeichnen, aber ich habe gerne gelernt und ja,
Danke. Ja, das ist ja schon
ein bisschen schwierig, ne? Wenn man sich selbst befreien
ja.
soll.
Ja, gut. Aber Freundschaft war doch schon gut und durchaus auch Spaß. Wo sind Sie zur Schule gegangen?
In Sarajevo, genau.
Okay. Genau. So, jetzt wird es für dich, Julia, natürlich ziemlich hart. Welcher Schüler waren Sie? Ich habe schon gerade gehört, die Streberin, so fast eine Streberin, gerne gelernt. Das heißt, sie war eine gute Schülerin. Ja.
Sie hat gesagt, Spaß beim Lernen. Da war ich schon raus.
Schlecht.
Ja, ich war ja eine gute Schülerin, ja.
Ja. Okay, das mussten Sie auch sein, weil Sie ja dann anschließend auch Medizin studiert haben. Da muss man wahrscheinlich dann auch ein guter Schüler gewesen sein.
Genau,
oder? Schon damals?
Ja, schon damals auch schon, genau.
Ja, klar, natürlich. Okay. So, die 1000 Euro, die dürft ihr zusammen ausgeben, Julia.
Eieiei. Wenn du 1000 Euro bekommen würdest, einfach so auf einen Schlag, was würdest du
also,
mit dem
ich ja
Geld
mit dem
machen?
Geld nicht umgehen kann, das weißt du ja, ne? Ja, ne, aber 1000 Euro, das würde ich ja vielleicht so ganz einfach spontan Menschen, die auf der Straße stehen und betteln oder da würde ich da so verteilen, würde ich mal sagen. Oder vielleicht hier in einem Tafel mal hingehen, die Leute, die warten auf der Portion, Tagesportion vom Mittagessen oder so, und da würde ich da vielleicht so ein paar Euro mal geben, dass einfach so Freude machen, dass sie sich was so unerwartet vielleicht mal heute leisten können oder kaufen
okay, also
können.
Also Spenden.
Spenden, auf jeden Fall.
Okay, ja, prima. Übrigens, wir hatten ja für eine der nächsten Folgen die Leiterin der Oberhausener Tafel, also des Vereins Oberhausener Tafel e.V., die Petra Schiffmann, eingeladen. Hat sich natürlich jetzt alles verschoben, aber ich weiß, weil ich im engen Kontakt mit ihr stehe, die haben im Augenblick Riesenprobleme natürlich an der Tafel, weil sie erstens ihre Mitarbeiter, das sind meistens ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, schützen müssen. Das ist das eine. Und natürlich einfach auch nicht so viele Lebensmittelspenden haben, weil die Leute einfach auch anders einkaufen. Also das heißt, für die ist das eine doppelt schwierige Situation im Augenblick. Werden wir mal hören. Wenn alles wieder normal läuft, hoffentlich bald, werden wir Sie mal einladen und dann mal hören, wie es hier an der Tafel in Oberhausen läuft. So, ich habe eine einfache Frage für eine Ärztin. Wenn Sie eine berühmte Persönlichkeit treffen würden, egal ob er noch lebt oder bereits verstorben ist, wen würden Sie gerne treffen, wo und warum?
Also ich würde gerne Angela Merkel treffen wollen.
Okay, ja, dann erzählen Sie mal, warum.
Ja, also ich finde sie also eine ganz, ganz tolle Frau ist, die als Frau noch in so einer Männerdomäne sozusagen, obwohl sieht man das heutzutage nicht mehr so, es gibt ja viele Politikerinnen, die ja so hoch quotieren, aber also alles, was sie sagte mit Ruhe, gut überlegt, gut strukturiert, also die würde ich ja ganz gerne treffen und mit ihr so ein bisschen plaudern. Oder
okay.
Sean Connery. Also dann können wir Angela Merkel und ich zusammen mit den Sean Connery auch ein bisschen plaudern.
Okay.
Zu dritt.
Zu dritt, ne? Ja. Das würde sie, glaube ich, auch gut
okay.
finden, tatsächlich.
Gut.
Ja, da haben Sie Antwort auf die Frage, und wo, ne? Also mit Sean Connery dann in einem Café, ne?
Ah, okay, gut. Und Angela Merkel im Bundeskanzleramt, das sehr beeindruckend ist. Ich muss jetzt mal spoilern, dass ich Angela Merkel schon die Hand geschüttelt habe im Bundeskanzleramt.
Okay,
ja.
Okay.
Aber
und
doch,
haben
natürlich,
Sie nicht zu einem Interview
doch natürlich,
eingeladen?
Aber das Ganze
das
dauerte keine
nicht.
30 Sekunden. Ja. War kein.
Herr Filetto, wenn würden Sie einladen?
Dann nächstes Mal.
Wir hatten ja tatsächlich das uns gegenseitig auch schon gefragt, nämlich bei Folge 25, und ich hatte dann das. Ja, macht
die
ja
Folge hat
sie
übersprungen.
Ich weiß die Antwort aber noch, weil es eine meiner Ikonen ist. Ich würde Steve Jobs gerne mal sprechen und gerne mal fragen. Ganz genau, ein sehr beeindruckender Mann. Es gibt viele andere auch, aber den würde ich wohl ganz gerne mal machen. Okay.
Stimmt. Ah ja, schön.
Du da, Julia?
Oh. So, Frau Dr. Hrbovcevic, wenn Sie jetzt einen Film oder ein Buch empfehlen müssten, ich kann dich nicht sitzen, das ist komisch, den jeder junge Mensch gesehen oder gelesen haben sollte. Welches Buch
also,
oder welcher
Julia,
Film wäre
welches
das?
Buch würden Sie sagen, das muss Julia gelesen haben? Welchen Film würden Sie Julia gerne zeigen? Ja,
wenn wir den nicht
das geht dann auch.
Also, Julia hat schon ziemlich viele Bücher gelesen, also kann ich schwer jetzt eine Empfehlung aussprechen, aber ich denke, das ist alles Geschmackssache, was jemanden interessiert. Zum Beispiel, also mich interessieren so, wenn es um Film geht auch oder um Buch, auch so politische Themen. Mhm. Ein Film hat mich ziemlich lange, also lange Zeit immer beschäftigt, habe ich immer dran gedacht. Also es ging um Junta in Argentinien. Okay. Damals Argentinien unter Militärdiktatur. Das war von 78 bis zu, glaube ich, 82 oder 84. Wirklich ein sehr bewegendes Film über eine junge Frau, die ohne Grund irgendwie verhaftet worden war mit vielen anderen jungen Leuten und da wurde sie gefoltert und da musste da Zwangsarbeit leisten und diese Leute hat man ja tatsächlich später, das sind glaube ich irgendwie so 30.000, die damals als vermisst galten, die hat man einfach über Atlantik aus dem Flugzeug rausgeschmissen, ja, sozusagen.
Okay.
Und diesen Film hat mich ziemlich, also jetzt habe ich auch Gänsehaut, wenn ich da dran denke, also ja, solche Situationen, also diese politische Themen, also das.
Okay, kennen Sie den Titel noch des
ja, Films? Junta. Junta oder Junta, original, also, okay, glaube ich, hieß Garage Olympia oder so.
Okay. Mhm. Gut, Julia, auch dein Stoff klingt nicht nach einem ganz einfachen und unterhaltenden Unterhaltungsfilm.
Kenne ich den?
Ich glaube nicht.
Okay, ja, gut. Alles klar. Was haben Sie als nächstes vor? Was ist Ihr nächstes Projekt? Ich denke mal, jetzt in diesen Pandemiezeiten guckt man immer so von einem Tag auf den anderen.
Ganz genau.
Sie werden eine Menge zu tun haben. Aber vielleicht haben Sie ja etwas, was Sie so im Blick nehmen, vielleicht für wieder etwas bessere oder normalere Zeiten. Was haben Sie als nächstes etwas Größeres vor?
Was Größeres vor?
Ja. Ja, planen Sie eine Reise? Haben Sie
ja, über etwas, Oster. Was Sie... Osterferien in Kroatien. Ja,
ja, ja, tatsächlich. Ja, okay, gut, kommt man da noch hin?
Aber wahrscheinlich Osterferien 2023.
Ich wollte gerade sagen.
Genau, also, genau. Also jetzt im Moment mit Planung ist jetzt alles stillgelegt. Also ich plane jetzt, dass wir vielleicht alle gesund bleiben, soweit es geht. Und dass ich vielen Menschen helfen kann. Weil das ist ja meine Berufung und da würde ich ganz, ganz gerne machen wollen.
Okay, so, du hast gemerkt, Julia, wie ich das gedreht habe, weil dein Name ist natürlich jetzt der gleiche.
Sehr geschickt.
Jetzt bin ich richtig gespannt.
Das haben Sie sehr, sehr geschickt gemacht. Darf ich jetzt die letzte Frage stellen? Und zwar, Mama, wenn dein Name, also dein Nachname, dieses unaussprechliche Etwas, für eine Maßeinheit stehen würde, was würde diese Maßeinheit dann beschreiben?
Ich würde es...
Was wären 10 Trgovic?
Ich würde sagen, vielleicht Hilfsbereitschaft.
Oh, das ist gut.
Ja, aber das kann ich bestätigen.
In der Tat, also ich helfe gerne, wo ich kann und da fühle ich mich dann auch glücklich, wenn ich jemandem geholfen habe.
Ich glaube, das gilt auch für dich, Julia, oder?
Ja, die ist ja auch so eine. Ja, das stimmt.
Ja, das, ja, das, ja, würde ich mal mitnehmen.
Dankeschön. Ja, dann passt das,
genau,
ja.
Haben
jetzt schön,
wunderbar.
Haben jetzt schön geklärt.
Dann sage ich an der Stelle vielen, vielen herzlichen Dank für das sehr ungewöhnliche, aber sehr informative Interview zu ganz, ganz besonderen Zeiten. Vielen Dank. Das war Frau Dr. Saklina Trokovcevic.
Sehr gut.
Ja. Nach all den Jahren. Ich muss immer noch überlegen.
Aber jetzt hat es geklappt. Super.
Nächstes Jahr
bin ich
das
ja
nicht, aber okay. Vielen, vielen herzlichen Dank für das Interview. Wir haben es aufgenommen heute an einem Sonntag. Das heißt also auch, wir haben Ihre Patienten nicht belastet, hoffentlich. Und ich wünsche uns allen eine gute Zeit. Wir machen trotzdem noch den Rückblick und Ausblick. Julia, aber schon mal an der Stelle vielen herzlichen Dank für das Interview.
Ich danke Ihnen auch und wünsche
Dankeschön.
Ihnen auch, dass Sie alle gesund bleiben.
Dankeschön, sehr gut. Das wünscht man natürlich auch allen Hörerinnen und Hörern. Okay. So, bleibt der Rückblick, genau. Ausblick, beziehungsweise der Blick in die Schule. Wir haben es mal Blick ins Heine genannt, formerly known as Rückblick und Ausblick. Und wen das jetzt nicht interessiert, der kann natürlich an der Stelle abschalten. Wer vom Heine ist und das noch interessiert, kann das gerne machen. Ich glaube, in Schulkalender braucht man nicht gucken, weil alles abgesagt ist, oder Julia?
Ja, das war wirklich, das sah echt traurig aus. Ich habe da einen Blick reingeworfen,
ja, und das war einfach nur alles durchgestrichen. Trotzdem lohnt ein Blick immer mal auf die Homepage hhg-ob.org. Wir gucken, dass wir regelmäßig neue Informationen, wenn es irgendetwas Neues gibt, natürlich stellen wir hin. Dann gibt es noch ein paar Aktionen. Demnächst wird es eine schöne Fotoaktion von den Lehrerinnen und Lehrern geben. Wir stellen mal immer etwas ein, wenn es vom Heinefunk etwas Neues gibt. Also es lohnt sich trotzdem, einen Blick mal regelmäßig auf die Schulhomepage zu werfen, wer auf dem Laufenden sein möchte. In eigener Sache?
Wer vielleicht auf der Heinefunk-Seite unterwegs ist, der hat gesehen, dass wir eine neue Homepage haben. Und zwar hat der Tobias ganz kreativ irgendwas auf die Beine gestellt. Ich bin echt beeindruckt. Das sieht wirklich professionell
Absolut.
Aus, muss ich sagen.
Ja, heinefunk.de, Tobias, vielen, vielen herzlichen Dank, einer unserer Techniker, der da ganz Tolles geleistet hat, vor allen Dingen, was im Hintergrund läuft, was man nicht so sieht, dass sich die so automatisch füttert, wenn man eine neue Folge eingestellt hat und so. Also, das hat er schon echt toll gemacht und ist auch sehr sehenswert. Ein paar Informationen über uns drauf. Wir haben am Montag ein kleines Interview mit der WAZ, das wir natürlich online machen, auf den Kinderseiten da. Und meine Seite heißt das, glaube ich, oder unsere Seite, wird über den Heinefunk berichtet werden. Also dann mal auch in die Zeitung gucken in den nächsten Wochen. Aber das machen ja sowieso im Augenblick alle und die Nachrichten verfolgen natürlich auch ganz alle. Nochmal der Hinweis intern, wir haben die Heinefunk-Reportage in einem eigenen Feed. Also wer die Heinefunk-Reportagen hören möchte, muss diesen Feed extra abonnieren. Die alten Folgen sind noch unter dem alten Feed drin. Also Feed heißt, ich stelle es in meinem Podcast-App, in meiner Podcast-App, in meinem Podcast-Catcher automatisch, beziehungsweise ich stelle es ein und dann werden sie automatisch abgerufen. Und ich merke immer, sehe sofort, wenn es eine neue Folge gibt. Der Feed für den normalen Heinefunk heißt heinefunk.de/feed, ganz einfach zu merken. Für den Reportage heinefunk.de/reportagen-feed. Aber das steht auf den heinefunk.de-Seiten natürlich drauf. Schreiben wir auch immer wieder auf die Show-Homepage drauf, wer das abonnieren möchte. Sonst natürlich Spotify. Und wir haben ein paar neue. Soll ich die Liste mal machen, Julia?
Okay. Ja, ich bin da manchmal verloren,
nicht
deshalb, tatsächlich.
Einfach, weil ich die ja schon kenne. Also, wir sind auf Spotify, Apple Podcast, das was früher iTunes war. Wir sind auf Anchor, Breaker, Google Podcasts, Pocket Casts, Podcast.de und seit neuestem auf Radio Public zu hören. Also man kommt nicht an uns vorbei. Überall da, wo es Podcasts gibt, kann man uns hören. Natürlich wie immer Feedback bei uns heinefunk@heinefunk.de. Ein Blick auf Instagram lohnt mit Heinefunk. Da machen wir im Abend jeden Tag etwas. Jeden Tag macht das Heinefunk-Team einen Tipp für die Zeit, in der man zu Hause bleiben muss. So, jetzt habe ich nicht gefragt, wie es dir geht, Julia, aber das hole ich jetzt noch nach. Und dann würde ich sagen, schließen wir die Stunde. Wie geht's dir, mit jetzt hier so zu Hause zu bleiben, schon eine Woche?
Es ist komisch. Also ich kann mich irgendwie nicht darüber freuen, dass ich nicht in die Schule gehe, weil es einfach komische Umstände sind. Und ich wäre lieber in der Schule jetzt, wenn das alles nicht wäre. So, es ist einfach, ich weiß nicht, das ist so ein unbehagliches Gefühl.
Okay.
Aber an sich geht es mir gut. Dankeschön.
Ja,
wie geht's Ihnen?
Ist ganz furchtbar. Nein, alles gut. Irgendwie, wir gucken, dass wir sehr sinnhaft diese Zeit rumbekommen irgendwie. Aber tatsächlich finde ich es auch ganz, ganz furchtbar. Aber gut, es geht nun mal auch nicht anders. Bereitest du dich wenigstens auf Schule vor? Lernst du?
Da komme ich nicht drum herum. Ich habe schon ganz viele nette Mails bekommen, damit mir bloß nicht langweilig wird. Die Lehrer,
das ist
die
sehr gut. Ich habe letztens von einem gehört, ich werde keinen Namen nennen, der seinen Kindern ein striktes Programm verordnet hat, nämlich am Tag eine Sporteinheit, am Tag zwei Lerneinheiten und am Tag einmal Haushalt und den Rest dürfen sie dann verbringen, wie sie wollen. Fand ich einen sehr guten Plan. Okay, bist du raus oder so schockiert? Du.
Ich, wer ist raus?
Du hast nichts mehr gesagt. Ich dachte, du bist schon.
Nee. Ah, nee, ich war noch am Überlegen.
Dann sagen wir, vielen herzlichen Dank fürs Hören. Nächste Folge werden wir wieder im Team machen. Wir werden mal hören. Da haben wir noch ein Bonbon von unseren Lehrerinnen und Lehrern. Aber das dann in der nächsten Folge, Folge 51. Vielen herzlichen Dank fürs Hören und wir sagen Tschüss.
Dankeschön.
Heinefunk wurde Ihnen präsentiert vom Förderverein des Heinrich-Heine-Gymnasiums. Alle Folgen und mehr auf heinefunk.de.